Hallo und herzlich willkommen zur ersten Check-Ausgabe vom Streamgestöber im neuen Jahr, unseren kompakten Episoden, in denen wir Filme und Serien auf den Prüfstand stellen, die es da draußen im Streamgestöber von Amazon Prime über Netflix bis zur ZDF-Mediathek zu entdecken gibt. Ich bin der Max von Moviepilot und weil wir keine kleinen Brötchen backen, nehmen wir uns heute gleich als erstes auch den ersten großen Franchise-Start des Jahres vor, und zwar die MCU-Serie WandaVision bei Disney+. Das mache ich aber nicht alleine und heiße unseren DC- und Marvel-Experten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Patrick Reinbold, willkommen. Hallo Patrick.
Hallo Max.
Hast du jetzt auch schon Lacher aus der Dose bei dir oder Lacher immer im Hintergrund? Hörst du den,
ja, den ganzen alles, Tag? Ja, alles schwarz-weiß hier geworden und es wird ständig gelacht, wenn es eigentlich nicht passt. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen.
Das ganze Leben ist jetzt eine Sitcom. Genau, wir reden heute über WandaVision und um einmal kurz euch so einen kleinen Überblick zu geben, wie unsere Folge aussieht. Wir wollen euch erst unsere Eindrücke der ersten drei Folgen, die haben wir schon gesehen, näher bringen und dann schauen wir einmal, was in den nächsten 6 Folgen, insgesamt 9 Folgen gibt es, noch so passiert, wie die Serie aufgebaut ist, das alles aber nur anhand von Trailern und Interviews, also was schon feststeht. Und im letzten Teil, da wollen wir noch ein paar wilde Marvel-Theorien raushauen, die ganz spektakulär sind. Also wenn ihr nicht gespoilert werden müsst, also wir machen jetzt keine Leaks oder so, wir wissen nichts, es sind nur unsere Theorien. Aber wenn ihr da ganz naiv rangehen wollt an die nächsten Folgen, könnt ihr den Teil dann sonst überspringen. Da gehen wir dann am Ende drauf ein. Fangen wir dann direkt auch einmal an. WandaVision läuft seit dem 15. Januar bei Disney Plus, die erste große Marvel-Serie jetzt, die bei Disney Plus exklusiv startet. 9 Folgen sind das, die laufen bis zum 5.3. immer wöchentlich. Patrick, was würdest du sagen? Was ist das Besondere jetzt an WandaVision? Das läutet ja so eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe ein.
Genau, wir sind ja aus den letzten Jahren, aus den letzten über 10 Jahren schon gewohnt, dass die sogenannten Marvel Cinematic Universe Filme, also MCU-Blockbuster, im Kino gelaufen sind. Und jetzt ist als Besonderheit in dieser neuen Phase 4, wie sie genannt wird vom MCU, die erste MCU-Serie bei Disney Plus gestartet. Also es gab bisher die Kinofilme und jetzt wird das MCU in dieser vierten Phase noch wachsen und zwar auch in ganz neue Medien und Kevin Feige, also der MCU-Chef und sein Team, erweitern dieses riesige Universum, das eh schon kaum noch zu überblicken ist und seit Avengers Endgame schon vor Superhelden und Heldinnen aus allen Nähten platzt. Das erweitert sich jetzt auch noch durch Serien, die auch wiederum zum MCU gehören und dann praktisch mit allem verbunden sind. Also die eine Marvel-Serie kann dann genauso gut auch in den nächsten Kinofilm, der schon angekündigt ist, überleiten und alles ist wie immer verbunden. Man konnte ja schon, oder man hat ja schon über die Marvel Cinematic Universe Kinofilme gesagt, dass sie sich anfühlen wie so eine große Serie eigentlich, wie Serienstaffeln, die verbunden sind. Und jetzt wird das Ganze wirklich durch richtige Serien auch noch verbunden. Und ja, es ist ein neues Experiment, eine sehr schräge, ungewisse Phase im MCU, die wir so bisher noch nicht hatten. Wir kennen es ja, dass es schon jahrelang durchgetaktet ist und wir immer wissen, es kommt der Film und der Film. Aber jetzt mit diesen Serien, die ja außerhalb des Kinos beim Streamingdienst Disney Plus sind, kriegt das Ganze nochmal so eine ganz neue Dynamik und entwickelt sich sehr spannend, finde ich, momentan.
Vielleicht auch nochmal, um es kurz einzuordnen. Marvel-Serien gab es ja vorher auch schon oder gibt es schon lange. Da kennen wir ganz viele wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder auf Netflix Daredevil, Punisher und wie sie alle heißen. Aber das war ja, die waren immer sehr abgekapselt. Also sie hatten nie jetzt wirklich Einfluss auf das MCU, selbst wenn sie auch in dieser Welt spielen. Zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. hat dann ja auch Charaktere aus dem MCU in die Serie reingebracht oder fortgeführt, ihre Geschichten. Aber die Serie selbst hatte fast gar keine wirklichen Auswirkungen auf die Filme oder eigentlich gar keine Auswirkungen auf die Filme. Und das ändert sich jetzt alles, weil Marvel Television, die ganzen Serien vorher produziert haben, die auf unterschiedlichsten Sendern gelaufen sind in den USA. Marvel Television wurde dicht gemacht und jetzt von Marvel Studios übernommen und Kevin Feige ist jetzt der Overlord bei Marvel, der alle Serien überwacht und alles miteinander verknüpft, der große Marvel-Marionettenspieler, sag ich jetzt einfach mal. Ja, und dadurch wird das alles jetzt noch kohärenter. Kann man natürlich gucken, trauen sich dann aber trotzdem Serien noch auch was Eigenartiges, was Neues, was Kreatives zu machen, obwohl es ja alles zum MCU gehört. Und da ist, glaube ich, WandaVision jetzt auch der perfekte Einstieg in diese neue Ära, obwohl WandaVision ja gar nicht die erste MCU-Serie sein sollte, der Phase 4. Das sollte eigentlich The Falcon and the Winter Soldier sein. Das wurde natürlich alles im vergangenen Jahr etwas, die ganzen Pläne über Bord geworfen durch die Pandemie. Und jetzt haben wir aber WandaVision als allererstes. Und Patrick, um mal diese große Frage zu klären, worum geht es in WandaVision überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich, glaube ich, auch nach den ersten paar Folgen noch nicht so richtig beantworten lässt. Also man kann beschreiben, was man da sieht. Es geht erstmal los mit eben, wie der Titel schon sagt, Wanda und Vision, also Scarlet Witch und Vision, den beiden Avengers-Helden. Und die sind am Anfang der Serie in einem ganz neuen Setting gelandet. Also die ganze Serie kommt in einem ganz kreativen, ungewöhnlichen Stil daher. Es ist in Schwarz-Weiß. Es sieht alles aus wie eine Sitcom aus den 50er Jahren, also wie eine von diesen US-Sitcoms von diesen älteren. Und Wanda und Vision sind jetzt irgendwie in einer Art Vorstadt gelandet, wo man gar nicht weiß, wie sind sie da hingekommen. Also sie wollen sich da irgendwie ganz natürlich und unauffällig in dieses Vorstadtleben, was sehr klischeehaft und fast schon, also sehr überzeichnet auch dargestellt wird, wollen sie sich eingliedern. Gleichzeitig haben sie aber noch ihre Superkräfte, also sie sind noch die Figuren, also die man sie kennt, aber sie wollen sich gleichzeitig in dieses neue Setting einfügen. Und in den ersten 2 bis 3 Folgen kann man noch gar nicht wirklich sagen, wo sich jetzt diese Serie hin entwickeln wird. Also man merkt schon immer wieder in ein paar Szenen, dass da irgendwas nicht stimmt. Es gibt immer wieder kurze Momente, in denen diese Vorstadtfassade, die es eigentlich ist, aufgebrochen wird durch sehr seltsame Vorkommnisse. Kleine Easter Eggs werden da schon eingestreut oder ja, Mysterien, bei denen man noch gar nicht weiß, wie hängt das jetzt mit den Hauptfiguren zusammen. Und es ist so eine Mischung aus einer wirklich Sitcom-Hommage, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen wie eine Sitcom-Parodie. Also es ist alles sehr witzig und überzeichnet. Und es dockt aber schon an diesen Superhelden-Kosmos aus dem Marvel-Universum an, indem wir eben diese beiden Hauptfiguren haben, die Superkräfte haben und die aber auch diese Kräfte verschweigen wollen und nicht auffallen wollen als Superhelden. Und das ist eine sehr ungewöhnliche, witzige Mischung, wo man aber inhaltlich noch gar nicht weiß, was steckt da jetzt dahinter? Sind sie da irgendwie eingesperrt worden, gefangen in einem Setting? Oder was ist da überhaupt, was steckt da dahinter? Ich weiß nicht, wie ging es dir, Max, beim Schauen von diesen Folgen?
Ich finde das ganz interessant. Die Serie ist ja eigentlich, weil es ja jetzt ein komplett neues Medium ist und nicht die Filme, dass sie eigentlich auch beide Seiten bedient. Natürlich die ganzen Marvel-Fans, die alle Filme vorher gesehen haben bis Endgame, also die erste Staffel von Marvel, nenne ich es jetzt mal, das war das große Staffelfinale Endgame. Und aber auch diejenigen, die noch nie was von Marvel gesehen haben, dass man dort trotzdem einsteigen kann, ohne jetzt 20 Filme vorher gesehen zu haben. Mal die ganzen Easter Eggs und so, die versteht man natürlich nur, wenn man Hardcore-Marvel-Fan ist und alle Filme oder alle Comics gesehen hat, weil es gibt auch extrem viele Comic-Verweise. Aber man kann es, glaube ich, auch bisher zumindest sehen, wenn man noch nichts vorher davon gesehen hat. Man sollte vielleicht nur einmal kurz wissen, wer sind Wanda und wer sind Vision, was sind ihre Kräfte? Wanda ist eine, vereinfacht gesagt, Hexe, die mit ihren Kräften Realität manipulieren kann und Energiebälle schleudern kann. Habe ich das richtig?
Ja, das kann man so sagen. Das trifft schon gut.
Also ich glaube, ihr erster Auftritt war ja in Age of Ultron, Avengers 2, und dort hatte sie auch schon die Fähigkeit, dass sie so Gedanken manipulieren kann und in Gedanken von Menschen eindringen und ihre Gedanken verändern kann. Und da kann man natürlich drauf schließen, dass sich das hier jetzt vielleicht auf eine ganze Kleinstadt ausweitet, dass sie alles manipuliert. Und daneben ist dann ihr Ehemann jetzt plötzlich Vision. Das ist ein, ich sage jetzt auch einfach die vereinfachte Form, ein Android mit einer künstlichen Intelligenz, die selbstbewusst geworden ist.
Ja.
Genau, und die Serie hat auch viele Comic-Einflüsse tatsächlich. Es ist jetzt keine direkte Adaption von einem Comic, also es ist schon eine neue Geschichte. Aber hat schon so einige Einflüsse, halt groß von The Vision and the Scarlet Witch. Haha, das verrät der Titel auch schon. Hat sehr viele Einflüsse von House of M. Das ist ein großes, ikonisches Marvel-Event, bei dem Wanda die komplette Realität verändert, nachdem sie einen großen Verlust erlitten hat. da spielt sehr viel in die Serie mit rein und auch tatsächlich The Vision. Das ist eine ganz, ganz tolle Comicreihe, die ich gerade angefangen habe zu lesen und die ist richtig, richtig gut. Da geht es nämlich darum, dass Vision nach seiner Trennung von Wanda sich eine eigene Familie erschaffen hat und jetzt diesen Traum von der amerikanischen Vorstadt, vom Vorstadtleben erfüllen möchte und das Ganze läuft sehr schnell außer Kontrolle und wird sehr brutal.
Okay.
Mal gucken, ob WandaVision auch solche Richtungen einschlägt. Bisher ist sie, glaube ich, ab 6 freigegeben. Von daher glaube ich noch nicht, dass sie so brutal wird.
Aber es klingt auf jeden Fall schon so, als würden da verschiedene Einflüsse aus den Comics, die du gerade genannt hast, da irgendwie verarbeitet werden. Also das erkennt man da alle schon ein bisschen wieder bisher.
Genau, also wir haben jetzt die ersten 3 Folgen gesehen, wie die Serie bisher aufgebaut ist. Jede Folge ist eine Sitcom-Folge, 20 bis 25 Minuten bisher ungefähr, und widmet sich so einer Sitcom-Ära. Das war die erste Folge sind so die 50er, die zweite Folge sind die 60er und die dritte, die neueste jetzt, sind so die 70er. Also da kann man schon gucken, schon sehen, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Aber um jetzt einmal auf die Folgen zu kommen, Patrick, was ist denn jetzt so dein erster Eindruck oder was waren deine Erwartungen und was war jetzt dein Eindruck nach den 3 Folgen?
Ja, also meine Erwartungen waren schon ein bisschen anders als bei den Marvel-Kinofilmen oder den MCU-Blockbustern, die ich jetzt so kenne. Man konnte ja vorher schon Trailer sehen und Interviews haben wir ja auch viel gelesen und da wusste man schon, da kommt jetzt irgendwas auf uns zu, was nicht dem typischen MCU-Schema entsprechen wird und was so ein bisschen abgedreht und ausgeflippter sein wird. Und der Eindruck wird direkt von Anfang an bestätigt, würde ich sagen. Sogar überraschend noch stärker durchgezogen, als ich es vorher gedacht hätte. Also gerade die ersten beiden Folgen, die ja am Startdatum zusammen veröffentlicht worden sind, die passen auch stilistisch und so sehr gut zusammen. Also da ergibt es schon Sinn, dass die beiden Folgen gleich im Doppelpack rausgebracht haben, weil da eben gerade dieses schwarz-weiß 50er, 60er Setting, was man gar nicht so extrem unterscheiden kann in den ersten beiden Folgen. Also die sind sich sehr, sehr ähnlich.
An den Frisuren erkennt man es.
An den Frisuren erkennt man es, genau. Aber ansonsten sind die sich schon sehr ähnlich. In der dritten Folge ist es ja dann, dadurch, dass endlich Farbe reinkommt, wirkt es noch mal ganz anders, dieses 70er-Jahres-Stil. Aber ich war überrascht tatsächlich, dass sie diesen Stil, diesen 50er-, 60er-Stil so 2 Folgen lang durchziehen, dass sie sich wirklich so stark in dieses Sitcom-Comedy Schema einstürzt. Also ich dachte, es gibt sogar noch mehr Verweise und schon direkte Verbindungen zu den MCU-Kinofilmen. Also ich war überrascht, dass sie wirklich diesen relativ schrägen Stil so stark durchziehen. Und hab da schon gemerkt beim Gucken, also mir hat das gut gefallen. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich hab dann nach 2 Folgen mir gedacht, okay, jetzt passt schon gut, dass sie noch mal ein bisschen das Setting umschmeißen, dass sie die Farbe reinbringen und da noch mal ein bisschen spielerisch das variieren. Aber ich habe mir schon beim Gucken gedacht, bei den ersten 2 Folgen, das wird schon, glaube ich, für viele Marvel-Fans auch eine Geduldsprobe sein. Was sich ja jetzt, nachdem die Folgen schon da sind, die ersten beiden und jetzt gerade die dritte, der Eindruck hat sich ja schon bestätigt. Also die Serie scheint wirklich zu spalten. Es gibt die eine Seite, die findet das alles super unterhaltsam und sehr ausgefallen und liebt das jetzt schon. Und dann gibt's aber auch die andere Seite, die sich, glaube ich, total vor den Kopf gestoßen fühlt und irgendwie was ganz anderes erwartet hätte und sich wirklich fragt, wo sind denn jetzt meine klassischen MCU-Blockbuster-Elemente? Warum fühlt sich das alles an wie so eine altbackene Sitcom? Warum ist das nur so auf platte Gags aus oder so?
Ja, wo ist die ganze Action und wo sind die Marvel-Wiesen? Wo sind die tristen Wiesen, auf denen große CGI-Schlachten stattfinden? Ja,
wo ist alles, was ich aus den letzten 10 Jahren Kino kenne? Das fand ich schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ging es dir beim Gucken von den ersten Folgen?
Also, ich war auch sehr überrascht, wie hart sie das durchziehen. Ich hätte auch mehr Verweise erwartet. Ich fand's aber extrem lustig, einfach diese 2 Figuren, die man schon kennt, die eigentlich eher so Randfiguren sind, die nie wirklich groß, jetzt wirklich intensiv beleuchtet wurden in den Filmen. Sie waren ja wirklich immer nur Randfiguren. Und dass die jetzt im Zentrum sind und wirklich so viel zeigen können von sich. Also Elizabeth Olsen ist so gut in dieser Serie. Also sie spielt das so gut. Also das hätte man ihrer Wanda zumindest nie zugetraut in den bisherigen Filmen, wo sie immer sehr einseitig eigentlich war. Und jetzt hat sie so viele Facetten und immer wenn sie für so kurze Momente aus ihrer Scheinwelt, die sie sich da vielleicht aufgebaut hat, kurz herausbricht und am Ende der dritten Folge, finde ich, ist sie auch sehr bedrohlich und auch sehr emotional kurz vor. Also das sind so viele Facetten, die sie da zeigt. Da hat mir das, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, halt vom Schauspielerischen auch.
Ja, es ging mir auch so. Ich fand Paul Bettany als Vision, der kann sich da gerade jetzt in den ersten Folgen so Comedy-mäßig und fast schon Slapstick-mäßig da sehr ausleben. Also ich finde ihn sehr, sehr, sehr witzig hauptsächlich. Wobei es ja auch spannend ist zu sehen, wie es mit seiner Figur noch weitergeht. Weil er ist ja im MCU, wie wir wissen, gestorben. Also er ist eigentlich tot und jetzt in der Serie wieder zurück. Und da finde ich es auch spannend zu sehen, dass sie ihn jetzt wirklich erstmal so in diese reine Gag-Rolle reinpressen und man noch nicht wirklich weiß, was passiert jetzt mit ihm. Und ja, wie du schon gesagt hast, Elizabeth Olsen strahlt hier schon am meisten im Cast bisher, weil sie eben diese verschiedenen Seiten von der Figur zeigen darf. Sie muss einerseits diese Klischee-Hausfrauenfigur aus den alten konservativen US-Sitcoms spielen, aber sie ist eben auch diese Superheldin und die schon, also so eine starke Figur eben auch ist oder auch eine bedrohliche Figur, die wirklich, wo man nicht weiß, steckt sie jetzt hinter all dem, was da passiert, manipuliert sie dieses ganze Geschehen und muss eigentlich aufgehalten werden von anderen Figuren um sich rum. Und das ist alles momentan noch so der spannendste Aspekt, der sich so rausschält aus diesem einen unterhaltsamen Sitcom-Gag-Szenario, das da irgendwie ausgebreitet wird.
Und ich finde, also für mich hat es als Sitcom eigentlich auch funktioniert. Ich habe sehr viel gelacht. Und ich bin ja großer Fan von so Mystery-Box-Serien. Also alle, die unsere gefühlt 10 Dark Podcasts gehört haben, wissen noch, dass ich solche Serien mag, oder auch Westworld zum Beispiel. Also ich bin großer Fan davon und ich kann schon verstehen, dass viele Fans einfach ungeduldig sind. Es sind sehr kurze Folgen und es passiert ja nun wirklich auf der obersten Ebene nicht wirklich viel. Also wir wissen nach 3 Folgen immer noch nicht so ganz, wo sind wir da, was passiert da? Und die 2. Folge und die 3. Folge enden eigentlich genau gleich. Am Ende sehen wir, Wanda kontrolliert doch irgendwie diese Realität und kann die manipulieren oder Leute rausschmeißen. Aber das war ja vorher auch schon so angekündigt in Interviews. Also ich konnte mich darauf einstellen. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Fans frustriert sind, die jetzt schnelle Marvel-Action erwarten und die einfach nicht bekommen nach 3 Folgen. Aber man weiß ja, es kommt noch. Also es soll noch kommen.
Das ist so ein bisschen das Ding, weil es jetzt eben ein neues Serienformat ist. Und wir wissen ja schon, es kommen 9 Folgen insgesamt. Und die sollen eben zusammen wie einen großen Film eigentlich ergeben. Und da ist es schon, da sollte man schon noch Geduld mitbringen, wenn jetzt die ersten 2 bis 3 Folgen da noch sehr irritierend und langsam losgehen. Und wahrscheinlich auch die nächsten paar Folgen auch noch so in diesem ähnlichen Stil sein werden. Aber es ist halt ein bisschen so, würde ich sagen, wie als ob man jetzt einen Marvel-Blockbuster im Kino gucken würde, der irgendwie 2 Stunden geht und dann man auch schon nach 10, 15 Minuten halt sagt, so jetzt bin ich raus, das ist mir schon noch zu wenig. Ich meine, gut, da passiert auch schon in den ersten 10 bis 15 Minuten meistens sehr viel, was einen bei der Stange hält, aber man muss sich das wirklich so als Gesamtbild, denke ich, vorstellen, wo das sich irgendwie erst langsam entwickelt und da so ein größeres Bild hinten raus entstehen wird, das bei dem man jetzt nicht gleich, finde ich, das Handtuch werfen sollte oder bei dem man sich einfach erstmal auf dieses schräge kleine Experiment einlassen sollte.
Finde ich auch. Also die Serie, wie auch andere Sitcoms, müssen ja auch erstmal ihre Regeln etablieren, bevor sie die brechen können und damit spielen können. Mhm. Und ich finde, das tut sie sehr gut. Es gibt diese sehr weirden Momente. Ich habe es auch gerne schon getauft, Marvel's Twin Peaks. Vor allem die 1. Folge hat ja schon sehr an David Lynch erinnert. Oder dich auch, diese Dinner-Szene.
Die Dinner-Szene, ja, die war total David Lynch-mäßig mit diesem Satz, den die Frau des Chefs da die ganze Zeit wiederholt. Das war sehr surreal und fast schon verstörend ein bisschen. Also das war dann, vorher war es die ganze Zeit witzig und da hat es dann auf einmal so eine Richtung eingeschlagen, wo man sich dachte, wow, das ist jetzt aber schon creepy.
Ich finde das übrigens auch sehr interessant. Das ist ja auch so von der Inszenierung her und von den Kostümen und allem ist es ja immer sehr an die einzelnen Epochen auch angelehnt. Also von der Inszenierung her auch, aber dass die Inszenierung tatsächlich in diesen Momenten, wo irgendwas nicht stimmt, bricht das tatsächlich, ist mir aufgefallen, dass die Kamera plötzlich sich bewegt und ganz nah an die Figuren ran, was sie normalerweise gar nicht tun würde in dieser Ära. Also da bricht immer so kurz auch die Inszenierung, wenn sie merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht oder ich verliere die Kontrolle. Das finde ich sehr interessant.
Stimmt, das macht, glaube ich, auch nochmal aus, dass diese verstörende Wirkung oder dieses Squeal da nochmal verstärkt wird. In dieser Dinner-Szene zum Beispiel, da erinnere ich mich auch, sind die Bilder auch auf einmal anders als das, was man davor gesehen hatte noch.
Ja, hattest du ein Highlight in den ersten drei Folgen?
Schwierig zu sagen, ein Highlight, ich fand es insgesamt ziemlich stimmig, so auf einer Linie. Die sind ja auch sehr ähnlich, diese drei Folgen eben. Bis auf eben, dass die dritte Folge dann stilistisch anders ist. Ich fand's schon sehr stark und beunruhigend, der Moment in der dritten Folge, wenn Wanda mit der bisher noch etwas mysteriösen Nachbarin Geraldine spricht, die ja dann so ein bisschen kurz auch aus der Rolle fällt, die sie da einnimmt oder in die sie eingesperrt wurde und plötzlich so auch wieder ans MCU anknüpft. Das fand ich eine sehr beunruhigende Szene.
Ja, das ist auch mein Highlight, wo sie ganz kurz sich an ihren toten Bruder auch zurückerinnert.
Ja.
Also sehr stark, weil das so von komplett umschwenkt. Plötzlich, erst haben wir diesen extrem emotionalen Moment, wo sie sich zurückerinnert an den großen Verlust, ihren größten Verlust vor dem Verlust von Vision. Sie hat ihren Zwillingsbruder verloren. Und dann aber von einer Sekunde auf die andere dreht sich ihre Stimmung und sie wird extrem bedrohlich, dass diese Geraldine, ihre Nachbarin, es sich erdreistet, sie daran zu erinnern, dass irgendwas außerhalb ihrer heilen Sitcom-Welt noch existiert und passiert ist.
Ja, sie wirkt dann auch wieder ganz kurz böse, und wenn sie dann antwortet und so sagt, wie, was hast du gerade gesagt? Da merkt man auch wieder, wie das so durchbricht und sie auch da so ein bisschen anscheinend die Kontrolle wieder übernimmt, aber dann ist ihr gegenüber Geraldine ist sofort wieder in dieser Sitcom-Rolle und sagt so, ah, nix, nix und so. Also das ist schon ein starker Moment gewesen auch, fand ich.
Ja. Also da jetzt noch nicht so viel in den ersten drei Folgen passiert ist, wollen wir natürlich auch einmal gucken, was passiert denn jetzt noch die nächsten 6 Episoden? Oh Gott, wir haben ein Drittel schon rum.
Ja.
Da gehen wir so ein bisschen drauf ein, was schon bekannt ist, welche Darsteller bekannt sind, wie die Serie aufgebaut ist, was wir durch Interviews wissen. Einmal kurz, also wir haben ja die ersten drei Folgen, 50er, 60er, 70er, und das Ganze soll sich reinziehen bis Folge 6. Die ersten 6 Folgen sollen wirklich immer eine Sitcom-Ära behandeln. Also dann haben wir als nächstes die 80er. Das soll hauptsächlich an die Serie Family Ties angelehnt sein. Die habe ich nie gesehen. Ich weiß leider nicht, worum es da geht.
Nee, ich auch nicht.
Aber da haben wir halt so die ganzen 80er-Sitcoms, sowas wie All unter einem Dach, Full House oder Roseanne kennt man. Also da sind schon sehr viele Einflüsse zu sehen, auch so in Bildern, was man gesehen hat, von den Frisuren her.
Mhm.
Und dann haben wir die 90er-Folge, das ich glaube, das ist nicht direkt an irgendeine Sitcom aus den 90ern angelehnt, oder es wurden uns einfach noch nicht sehr viele Bilder davon gezeigt von der 90er-Folge, aber das soll diese Halloween-Folge sein, wo Wanda und Vision auch in ihren ikonischen Comic-Kostümen von früher zu sehen sind, was sehr witzig aussieht. Und da kann ich mir schon vorstellen, weil in den 90ern gab es extrem viele Halloween- und Special-Folgen, Weihnachtsfolgen, Halloween-Folgen, die auch bei Roseanne hat das ja so ein bisschen auch prominent gemacht, immer jede Staffel eine tolle Halloween-Folge.
Ja, das stimmt. Ja, ich freue mich da auch schon drauf, gerade wenn es so die 90er und die 2000er kommen. Das sind dann ja die Sitcoms, mit denen ich auch mehr aus meiner nostalgischen Erinnerung her anfangen kann. Gerade so die 50er, 60er, 70er Sitcoms, die jetzt so ein bisschen referenziert wurden, da kann ich einfach nicht so viel mit anfangen, weil ich die kaum gesehen habe. Aber gerade wenn es jetzt dann so näher zu meiner Jugend kommt, da freue ich mich schon drauf, was sie da machen wollen. Ich habe auch gelesen, gerade in den 2000ern, die dann kommen, wo so Sitcoms wie Malcolm mittendrin groß waren, da wollen sie dann auch in WandaVision so ein bisschen einen zynischeren Ton anschlagen, also so ein bisschen, dass die Familienmitglieder sich da alle gegenseitig so ein bisschen die Köpfe einschlagen und so. Das soll sich wohl dann auch in WandaVision widerspiegeln, und da freue ich mich schon sehr drauf.
Das möchte ich dann aber mit Superkräften sehen, dass sie sich gegenseitig, dass da die Fetzen fliegen. Und es wird halt auch an Modern Family angelehnt. Das sieht man auch in ein paar Teasern, und es gibt auch Bilder, wo immer weggeschnitten wird zu Interviews, wo die Figuren dann immer in die Kamera sprechen und das ganze Geschehen kommentieren. Und das soll hier auch passieren. Da sieht man so ein Bild, wie Wanda auf ihrer Couch sitzt und dann irgendwas gerade kommentiert, was passiert ist.
Ah ja, ja, diese Teaser, die da teilweise noch kamen, die habe ich echt ein bisschen bewusst vermieden. Ich weiß da noch gar nicht so viel wie du von dem Stil her. Ich habe mir die richtigen längeren Trailer noch mal angeschaut, und da ist noch nicht so viel drin von diesen späteren Sitcom-Epochen. Da sieht man zwar auch den Halloween-Ausschnitt, Aber das, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Modern Family Kniff, das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das klingt sehr cool.
Genau, da freue ich mich sehr drauf. Und dann sollen natürlich, wurde immer in Interviews gesagt, die letzten drei Folgen sind dann der gewohnte epische MCU-Bombast, der dann passieren soll. Den man, glaube ich, in den Trailern noch nicht gesehen hat. Vielleicht machen sie es einfach geschickt, wie damals auch die Trailer zu Endgame, die nur von der ersten Hälfte alles gezeigt haben und danach nichts.
Ja. Bisschen was hat man, glaube ich, schon gesehen. Man sieht Szenen, in denen Militärfahrzeuge und Helikopter auf Wiesen zurasen. Also das, was wir vorhin schon wieder als
die typisches
MCU-Action-Set-Piece bezeichnet haben, die guten Marvel-Wiesen, kommen wahrscheinlich dann auch später in WandaVision wieder. Also das hat man schon ein bisschen gesehen. Und wie Vision, glaube ich, am Rumfliegen und Explosionen erzeugen ist, das habe ich ein bisschen im Trailer gesehen. Aber das waren wirklich nur kleine Schnipsel, die noch wahrscheinlich auch einfach noch nicht verraten sollen, was dann wirklich so dieses größere Ganze ist, was dann später enthüllt wird, wie die Serie an die Gegenwart des MCU anknüpft. Das ist alles noch sehr im Geheimen, gerade jetzt am Anfang in den ersten Folgen, und deswegen kann man gespannt sein, wie das funktioniert auch in diesem Serienformat dann, ob sie da wirklich diesen extremen MCU-Bombast wie in den tollen Kinofilmen rausholen oder wie sie das umsetzen. Da bin ich auch schon sehr gespannt.
Auf jeden Fall, was wir bisher gesehen haben, ist ja alles so diese von innen, diese Sitcom-Realität. Und die Serie wird natürlich auch noch den Sprung nach draußen machen. Den haben wir jetzt das erste Mal am Ende der dritten Folge gemacht. Und da gab's ja schon ganz viele auch angekündigte Darsteller, die mitspielen. Also wir sehen den Charakter Jimmy Woo, dieser FBI-Agent aus Ant-Man and the Wasp. Oder Darcy Lewis aus Thor, Kat Dennings, die auch eine große Comedy- und Sitcom-Darstellerin ist, wer Two Broke Girls gesehen hat. Genau, und natürlich Monica Rambeau, das kleine Mädchen aus Captain Marvel, ist jetzt erwachsen. Und die haben wir auch schon gesehen in der zweiten und dritten Folge. Dort tritt sie noch als Geraldine auf. Aber sie wurde halt schon groß angekündigt, dass sie Monica Rambeau ist. Da bin ich sehr gespannt, wie diese ganze Außenansicht dort vonstatten geht. Das ist ja S.W.O.R.D. ist das, diese Geheimorganisation, die so ein bisschen der Nachfolger von S.H.I.E.L.D. ist, die das Ganze überwachen und versuchen, Kontakt mit Wanda aufzunehmen und versuchen, irgendwie dort reinzukommen. Ich glaube, sie versuchen da ja auch mit einem Hubschrauber reinzufliegen und der landet dann als kleines Spielzeug-Hubschrauber in der Hecke.
Genau, ja.
Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze noch wird und ob es noch mehr MCU-Rückkehrer gibt oder wer überhaupt der Bösewicht oder die Bösewichtin in dieser Serie ist. Weil bisher nach drei Folgen gibt's noch gar keinen Antagonisten oder keine Antagonistin.
Ja, das ist auch ungewöhnlich erstmal. Vielleicht ist es ja Wanda selbst, gerade Witch, diese Bösewichtin, die sich hier so einen irrsinnigen Käfig erschaffen hat, aus dem sie irgendwie selbst oder die anderen um sie herum befreit werden müssen. Das weiß man nicht so ganz. Ich bin auch gespannt, weil du jetzt die ganzen Rückkehr oder Rückkehrerinnen erwähnt hast, wie sie das noch irgendwie mixen werden. Weil wir haben ja einerseits Figuren wie jetzt eben Jimmy Woo oder Darcy Lewis, die wir aus Thor kennen, die wieder zurückkehren sollen. Aber es gibt ja auch schon so ein paar Easter Eggs oder Referenzen, die auf Figuren hindeuten, die vielleicht ganz neu sind oder hier noch versteckt sind aus den Comics oder so. Zum Beispiel, ich erinnere nur an die Figur von Catherine Hahn.
Agnes? Achtung, dann sage ich jetzt mal potenzielle Spoilerwarnung. Unser Theorie-Teil fängt jetzt an. Genau. Mögliche Spoiler, aber wir sagen nichts, was geleakt wurde oder so.
Genau, was du am Anfang ja schon gesagt hast, das ist auch hier unser Motto, wir wissen eigentlich nichts. Wir können nur spekulieren, das sind unsere Theorien, deswegen ist das noch nicht handfest. Das ist nur das, was wir uns dazu überlegt haben.
Genau. Das kleine Highlight der Serie, Catherine Hahn.
Ja, willst du was zu ihr sagen? Ich glaube, du bist ja auch Fan von ihr als Schauspielerin.
Unbedingt, große Comedy-Darstellerin. Und ich finde einfach, wie sie halt schon in diesen 50ern auftritt, als nervige, viel zu neugierige Nachbarin, die dann reinplatzt und einfach so viel Stimmung verbreitet. Da wusste man auch nicht, was hat sie jetzt vielleicht damit zu tun? Weiß sie vielleicht mehr als andere? Weil sich das so in manchen Momenten andeutet. Zum Beispiel in der zweiten Folge deutet sich das schon an, wo Vision plötzlich bei dieser Zaubershow schwebt. Und da siehst du ganz, ganz kurz im Hintergrund, wie sie plötzlich zu ihrer Tasche greift. Und dann macht Wanda da ihren Zauber. Und er hat dann plötzlich, ist an einem Seil. Und dann geht sie wieder weg von ihrer Tasche. Also,
ah, okay, das ist mir gar nicht so okay, genau.
Sie versucht irgendwie einzugreifen. Und natürlich am Ende der dritten Folge, wo sie eigentlich eher ängstlich ist, dass sie eher Angst hat, was Wanda dort macht, wo sie dann mit dem Nachbarn am Gartenzaun Vision eigentlich erklären will, was vor sich geht, aber sich nicht wirklich traut.
Ja, das war eben auch wieder so ein stranger Moment, der mich da auch wieder an die erste Folge mit dem Dinner erinnert hat, wenn da Catherine Hahn und der andere Nachbar da am Zaun stehen und so ganz seltsam sich verhalten. Das war wieder so ein, die Realität bricht jetzt einen Moment, der mir auch sehr gut gefallen hat.
Genau, und sie könnte oder wird wahrscheinlich eine bekannte Figur aus den Marvel-Comics darstellen, weil da gibt es in den ersten drei Folgen schon sehr viele Verweise und auch im Trailer, also es fing halt schon mit dem ersten Trailer, war das, glaube ich, oder der zweite, wo sie an dieser Halloween-Folge als Hexe verkleidet ist und da wussten schon alle, oh, jemand, der einen Namen mit A hat und als Hexe verkleidet ist, das muss Agatha Harkness sein. Das ist eine sehr alte, jahrhundertealte, mächtige Hexe aus den Marvel-Comics, die auch so eine Mutterfigur für Wanda darstellt und ihre Mentorin ist. Mal gucken, ob sie das hier auch ist in der Serie. Aber da gibt es sehr viele Verweise, dass sie wirklich Agatha Harkness ist. Zum einen ist Agnes ein Kofferwort aus Agatha Harkness. Und sie erwähnt zum Beispiel immer ihren Ehemann Ralph, den wir nie zu Gesicht bekommen. Und der Jahrestag zwischen den beiden ist der, oh Gott, ich weiß gar nicht, war das der 2. Juni? Auf jeden Fall ist es der Tag, an dem auch die Salem-Hexen-Prozesse begonnen haben damals. Also da gibt es sehr viele Verweise oder ihr Kaninchen, was Senior Scratchy heißt. So sagt es auch so schön im Deutschen, oh, Senior Scratchy. Und Nicholas Scratch heißt ihr Sohn in den Comics. Also gibt es so viele eindeutige Verweise, dass sie eigentlich Agatha Harkness ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Serie das einbindet und wo die Story dann hinführt, ob sie jetzt zur Schurken wird, ob sie da selber mehr manipuliert in dieser Realität oder ob sie tatsächlich diese Mentorenfigur aus den Comics ist und eigentlich vielleicht, das ist so meine Theorie, dass sie vielleicht sogar Wanda geholfen hat, diese Realität zu erschaffen, weil Wanda vielleicht zu mächtig ist in ihrer Trauer und bevor sie die komplette Realität verändert und alles kaputt macht, hat sie ihr vielleicht geholfen, das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren und einfach nur so einen kleinen Realitätsteil zu nehmen und ihr bei der Trauerbegleitung zu helfen.
Dass sie praktisch auch so ein bisschen im Zaun halten will da, dass es nicht außer Kontrolle geht, aber sie vielleicht auch jetzt schon merkt, dass sie, also dass Scarlet Witch vielleicht zu mächtig ist und da irgendwann wohl stärker einschalten muss.
Ja, wir merken ja schon, dass die Bewohner von Westview eigentlich alle wissen, dass sie dort in einer Realität gefangen sind, aber sich nicht trauen, was zu sagen.
Gibt's ja auch diese, in der zweiten Folge, diese witzige Figur, die von Emma Caulfield gespielt wird, Dottie, die ja auch so ein bisschen erst wirkt wie diese zickige Vorstadtkönigin, aber da gibt's ja dann auch diesen einen Moment, wo wieder die Fassade bricht und wo auch kurz farbiges Blut in die Serie, in diese Schwarz-Weiß dann mit reinkommt und wo man auch schon merkt, irgendwie, das ist alles seltsam.
Da hast du, glaube ich, auch eine Theorie, dass sie, gibt's auch Spekulationen, dass sie eine Marvel-Figur sein könnte, oder?
Genau, da gibt's Theorien, dass sie auch eine mächtige Magierin aus dem Doctor Strange-Universum sein soll. Ich bin jetzt nicht sicher, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Claire?
Nennen wir sie
Claire. Wird auf jeden Fall Claire. Wir sagen einfach mal Claire. Dass sich hinter dieser Dottie Claire verbirgt. Das hat auch damit zu tun, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass WandaVision ja auch in einen der kommenden MCU-Kinoblockbuster überleiten soll, und zwar in Doctor Strange 2. Was dann auch wiederum bedeuten könnte, dass hier schon eine Figur, die dann fürs Doctor Strange wichtig wird, nämlich diese Magierin Claire, sich da auch schon in WandaVision versteckt und dann irgendwann später auch sich als die präsentieren gibt, die sie ist. Und diese Claire ist in den Comics auch verwandt wieder, also es ist wieder ein Easter Egg oder eine Referenz mit diesem Wesen aus der dunklen Dimension Dormammu. Den kennen wir schon aus dem ersten Doctor Strange Film, in dieser schönen Loop-Sequenz, die dann ja später kommt.
Ja.
Der eigentlich vielleicht das Highlight des Films. Und da könnte auch schon wieder eine Verbindung sein zu dem nächsten Bösewicht oder der nächsten Bösewichtin, dass vielleicht diese Claire auch wieder mit einem der Bösewichte wie Dormammu oder Nightmare wird ja auch vermutet, ein großer Comic-Bösewicht, der
es,
da auch.
Es wird so viel vermutet. Ich habe auch ganz viele Theorien über Mephisto gelesen. Das ist jetzt die Marvel-Version des Teufels, weil sie ja auch in der zweiten Folge einmal die Agnes, bevor ich habe jetzt schon fast Agatha gesagt, Agnes auch erwähnt, der Teufel steckt im Detail, aber das ist nicht alles, wo drin er steckt. So. Aber da gibt's auch schon so einige Verweise, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, ob das wirklich passiert, aber ich find's auf jeden Fall schön, dass die Serie dazu anregt, so viele Theorien in unseren Köpfen schwirren zu lassen. Hast du eine Theorie, wie das Ganze überleiten könnte zu Doctor Strange 2?
Puh, also ich kann mir schon vorstellen, dass eben Wanda, also Scarlet Witch, da eine sehr wichtige Rolle noch spielen wird, dass sie vielleicht wirklich zu mächtig geworden ist und vielleicht irgendwann später gegen Ende der Serie auch diesen neuen Bösewicht, wer auch immer das sein soll, dann versehentlich vielleicht auch befreit oder entfesselt und dadurch dann die ganze Scheinwelt, in der sie sich gerade befindet, um sie herum dann zum Einsturz erstmal gebracht werden muss und das dann wieder eben aus der Realität heraus in Doctor Strange, das überall, dass praktisch noch mehr von unseren bekannten Avengers-Figuren da mithelfen müssen und vielleicht entfesselt Wanda da versehentlich den neuen Bösewicht und dann geht's in Doctor Strange mit diesem dann weiter. Also vielleicht in der letzten Folge, so gegen Ende, wird dann da ein Tor geöffnet oder irgendwie ein Bösewicht kommt in die Realität oder in unsere Welt eben zurück und vielleicht ist das die Überleitung. Ich weiß es aber gar nicht genau. Hast du da eine Theorie?
Also ich möchte auf jeden Fall sehen, dass diese Serie noch diese ikonische Storyline von Wanda adaptiert, die ja jetzt aufgebaut ist. Und zwar in den Comics hat sie auch zwei Kinder. Am Ende der dritten Folge hat sie ja zwei Zwillinge geboren, die in den Comics später auch sehr bekannt sind als Wiccan und Speed. Das sind Tommy und Billy Maximoff. Und in den Comics ist es halt ein einschneidendes Erlebnis. Dort hat sie die auch mit Magie erschaffen, wie hier in der Serie. Dort stellt sich aber raus in den Comics, dass sie unwissend Teile von Mephistos Seele in diese Kinder eingebracht hat und er die wieder zurückfordert und die komplette Existenz dieser zwei Kinder auslöscht. Und dieser Verlust ihrer Kinder bringt Wanda in den Comics wirklich dazu, die komplette Realität, die komplette Welt zu verändern.
Oh je, das klingt ja ganz schön tragisch und düster noch. Ich bin mal gespannt, ob sie diesen Stil dann wirklich noch in die Serie bringen, wenn die ja gerade jetzt so super unterhaltsam und lustig losgeht. Das wäre natürlich auch nochmal
ziemlich harter Tobak. Würde aber natürlich passen. Doctor Strange 2 heißt Multiverse of Madness. Ob das vielleicht, ob sie die Madness ist und das Multiverse erschafft und damit vielleicht auch die X-Men nochmal zurückbringt, von Fox zu Marvel Studios. Mal gucken, wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie einfach zu Doctor Strange wandelt, weil sie ihre Kräfte nicht wirklich unter Kontrolle hat und natürlich beim Sorcerer Supreme anlernen will, dass er sie trainiert, unterrichtet. Ist natürlich die Frage, warum würde sie ihre Familie, es muss ja irgendwas sein, warum sie ihre Familie verlässt. Wird sie noch eine Familie haben am Ende der Serie oder wird sie die irgendwie verlassen müssen?
Ja, das ist echt, ich bin auch gespannt, wie tragisch das noch sein wird, gerade was auch Vision eben angeht. Ich meine, es ist ja auch WandaVision, die Serie. Wir reden ja jetzt viel auch über Wanda oder Scarlet Witch als Figur. Es ist ja auch noch spannend, wie sich Vision entwickeln wird, weil er im Prinzip eine tote Figur ist, die vielleicht nur so als Teil von einer künstlichen Welt erschaffen wurde und wie sie da vielleicht auch noch mal so ein Abschied von der Figur einbringen oder wie bewusst sich dieser Vision in der WandaVision-Serie dann noch dem ist oder dem wird, was ihm wirklich in der Realität passiert ist. Ob sie da, wie sie das dann noch auflösen, da bin ich auch mal ganz gespannt.
Das ist auch, das wird, glaube ich, noch sehr interessant. Wie wird Vision reagieren, wenn er selber weiß, dass er tot ist und jetzt wieder da ist? Kann er sich damit abfinden, dass er jetzt wieder existiert? Ist er überhaupt der Vision, den wir kannten, der von Thanos den Kopf eingedrückt bekommen hat? Und weiß man nicht. Oder ob es ein neuer Vision ist. Also in den Comics gibt's ja auch ganz mehrere Versionen von Vision, der dann auch nach seinem Tod wiederbelebt wird in einem neuen Körper. Dann gibt's so diesen weißen Vision in den Comics. Das haben wir auch am Ende von Infinity War gesehen, nachdem er tot ist, dass er so komplett grau geworden ist.
Ja.
Und dass sie vielleicht seinen alten Androidenkörper mit irgendwelchen neuen Magiekräften oder irgendwas anderem wieder zum Leben erweckt hat. Oder ob es wirklich eigentlich ein komplett neuer Vision ist, der erschaffen wurde und der nur die Erinnerungen nachher von dem alten Vision bekommt und damit sich zurechtfinden muss. Das ist zumindest in den Comics auch Visions Geschichte, warum Wanda und Vision sich trennen, weil er sie ihn neu erschafft und er aber einsieht, er ist nicht der Vision, der mit Wanda verheiratet war. Er ist ein anderer Vision, der nur die Erinnerungen des Alten hat und trennt sich dann einfach von ihr, weil er ein sehr pragmatischer Roboter dann plötzlich ist.
Ja, man merkt schon, da steckt noch sehr viel Potenzial und sehr viele Möglichkeiten jetzt in der Serie, obwohl sie ja erstmal so relativ unspezifisch losgeht und man noch nicht viel über die Handlung weiß, aber da kann wirklich noch sehr viel Spektakuläres passieren jetzt die nächsten Folgen.
Ich hoffe ja, dass es schon in Folge 4 losgeht. Es muss irgendeinen Grund haben, warum wir nur 3 Folgen vorweg bekommen haben und nicht die 4. Folge.
Ja, das stimmt.
Also wir sind sehr gespannt, haben viele Theorien und wir werden auf jeden Fall, wenn die Staffel durch ist, nochmal drüber sprechen müssen wahrscheinlich.
Ja, da wird es bestimmt nochmal großen Redebedarf geben über alles dann.
Eine Selbsthilfegruppe, je nachdem wie dramatisch es noch wird. Wenn ihr jetzt auch im Sitcom-Fieber seid, wie wir, dann kann ich euch noch ein paar Folgen ans Herz legen. Zum Beispiel könnt ihr die Folge 110 hören. Dort haben Andrea und Hendrik zuletzt über Scrubs geredet und sind in Erinnerungen geschwelgt, ob die Serie gut gealtert ist oder nicht. Oder ihr könnt unsere Folge 82 zu How I Met Your Mother hören. Da haben wir anlässlich des 15. Jubiläums drüber gesprochen. Und noch mehr Sitcoms haben wir besprochen. In Folge 73, da haben wir über Malcolm mittendrin gesprochen. Die ist 20 Jahre alt letztes Jahr geworden. Da fühlt man sich ein bisschen alt.
Ja.
Wenn jetzt die neuen WandaVision-Zuschauer dann nachher die 90er-Folge sehen und wissen gar nicht, was da überhaupt referenziert wird und wir, oh ja, Malcolm mittendrin.
Ja.
Oh nee, das sind ja die 2000er, oh Gott. Noch schlimmer. Okay, dann beenden wir das hier jetzt einmal. Patrick, wo können dich unsere Zuhörenden denn lesen, sehen, kontaktieren?
Ich schreibe bei Moviepilot unter dem Nickname Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter unter meinem realen Namen Patrick Reinbold.
Mich findet ihr bei Moviepilot, Instagram und Twitter unter Wieselmax oder Max Wieseler. Wenn ihr Feedback an uns habt oder Themenwünsche oder uns einfach nur mal eine Nachricht schicken wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de oder ihr findet uns auch bei Twitter unter @streamgestöber mit UE. Und natürlich würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts, iTunes oder Podcast Addict. Wir freuen uns einfach immer von euch zu hören. Feedback ist wichtig, damit wir auch vieles besser machen können oder weitermachen können. Genau, danke fürs Zuhören euch und Patrick, dir auch vielen lieben Dank, dass du mit mir dich in Marvel-Theorien verfangen hast.
Ja, gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und dann sage ich bis zur nächsten Folge und streamt was Schönes.
Ciao.